ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Globale Fatigue, ein weltumspannendes Erschöpfungssyndrom, attestiert uns eine relativ aktuelle Studie. Jeder fünfte Erwachsene fühlte sich danach schon einmal bis zu 6 Monate lang dauerhaft erschöpft. Und wie geht's Ihnen? Wann haben Sie das letzte Mal das Gefühl gehabt nach dem Aufstehen, ich könnte Bäume ausreißen, ich bin beschwingt und ohne Sorge, mir tut gerade nichts weh? Die gute Nachricht, wir können was gegen die permanente Müdigkeit und den Stress tun, ganz ohne Medikamente und ohne Selbstoptimierungsdruck. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Das meint unser heutiger Gast, der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse. Auch Ihnen herzlich willkommen, zugeschaltet aus Köln. Hallo.
Guten Morgen, Herr Schmieding.
Professor Dr. Ingo Frohböse leitete das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung und das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er sagt, wir haben kein Belastungsproblem, sondern ein Regenerationsproblem. Eine Hauptursache ist neben mangelnder Bewegung und falscher Ernährung zu wenig Schlaf. Denn während wir schlafen, wird das Immunsystem gestärkt, Zellen und Muskeln reparieren sich. Und was wir für unseren Körper tun können, welche segensreiche Wirkung der richtige Sport zum Beispiel für uns hat, was Muskeln mit unserer Gesundheit zu tun haben und welche Ernährung uns hilft, das hat er in seinem neuen Buch zusammengefasst. Der Verlag hat dem Ganzen diesen Titel gegeben, Energize Your Life, mehr Energie mit dem Powermix aus Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Kann ihn versichern, der Inhalt ist gewohnt seriös und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Herr Frohböse, ich darf das sagen, Sie sind 67 Jahre alt inzwischen.
Das stimmt.
Was ist Ihre Rekord-100-Meter-Zeit? Sie waren ja ein Rekordsprinter mal.
Ja, das ist aber schon lange her. Also das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Also ich bin elektrisch damals 10:40 gelaufen, bin damals deutscher Vizemeister geworden, 1981 in Gelsenkirchen. Handgestoppt habe ich eine Bestzeit von 10:01, aber das muss man wissen natürlich, das ist ganz anders entstanden.
Da sind wir beeindruckt. Sie sind heute zwar kein Sprinter mehr, aber trotzdem ein Mensch, der in blendender Form ist und Sie machen 6-mal pro Woche Sport. Stimmt das?
Das stimmt in der Tat und das quasi mein Leben lang. Bei mir ist es irgendwie in die Wiege gelegt worden. Mama und Papa haben mich da auf die Straße des Sports gesetzt und seitdem bin ich da unterwegs.
Was machen Sie da 6-mal pro Woche?
Also natürlich ist für mich so ein bisschen das Ausdauertraining, nachdem ich ja Sprinter war, so ein wenig sehr populär geworden und in meinen normalen Lebensalltag integriert. Das bedeutet also, dass ich sehr viel mit meiner Frau laufe oder eben Rad fahre. Wir sind immer gemeinsam meistens unterwegs, weil sie eben sehr, sehr gut ist und wir das gemeinsam auch tun können. Und in den letzten Jahren ist deutlich immer mehr das Muskeltraining sehr wichtiger für uns geworden. Das heißt, wir gehen mindestens 2-mal in der Woche auch ins Fitnessstudio und stellen unsere Muskeln am Eisen.
Warum das wichtig ist, darüber werden wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Wenn wir das jetzt hören, könnten wir alle in Ehrfurcht erstarren und sagen, ja, so viel Frohböse werden wir nie. Und dann setzen wir uns auf die Couch und essen zum Trost ein Stück Schokolade. Wäre keine gute Reaktion. Also,
ich bin, sagen wir so, die Extreme, wie wir es sind, ist natürlich niemals ein gutes Beispiel. Aber man kann ja immer von den Besten lernen, in Anführungsstrichen, so kann man es ja beschreiben. Und das ist in der Automobilindustrie ja auch nicht. Man muss das so auf sich und sein Alltagsleben runterbrechen. Und wenn ich mal so mir die Weltgesundheitsorganisation so anschaue und deren Empfehlungen, dann sagt diese nämlich, wir sollten quasi täglich 1/2 Stunde körperlich aktiv sein, wobei diese körperliche Aktivität immer so ist, dass ich eine erhöhte Atemfrequenz habe und erhöhte Herzfrequenz habe. Also Schritte sammeln alleine reicht nicht aus, also schon ein wenig strammer. Und das im Sinne des Ausdauertrainings, Radeln, Walken, Schwimmen, egal. Und 2-mal in der Woche ein Muskeltraining, weil auch die Muskeln brauchen Pflege. Und das ist so der minimale Standard, was so die WHO sagt, um einigermaßen Lebensqualität ein Leben lang zu erhalten.
Was aber Ihr Beispiel zeigt, ist, es gibt fitte 67-Jährige oder sogar 70- und 80-Jährige und sehr unfitte 30-Jährige, die schon früh unter Rückenschmerzen oder dem leiden. Ursache oft verschlissene Knorpel. Aber die müssten doch bei einem Supersportler eigentlich viel verschlissener sein.
Sehen Sie, wunderbar, den Finger direkt in die Wunde gelegt. Es gibt nämlich für bestimmte Strukturen ein klares Motto. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, das ungenutzt wird, das verkümmert. Und nehmen wir mal das Thema Gelenkknorpel. Der Knorpel ist nicht blutig versorgt. Das heißt, es gehen dort keine Blutgefäße hinein. Also muss der Knorpel sich etwas anderes überlegen und da ist der beste Motor die körperliche Aktivität. Der Knorpel hängt also am Tropf der Bewegung. Nur darüber kommen also quasi die lebenswichtigen Stoffe und Nährstoffe in den Knorpel hinein und auch Wasser wird dort gebunden, sodass er elastisch bleibt. Das heißt also, ein geschonter, nicht aktiver Knorpel, der trocknet aus. Der wird spröde, der wird weniger belastbar, der verliert an Fläche und Volumen. Also Schonung ist für den Knorpel ganz entscheidend. Ein völlig falscher Weg. Heißt also auf der anderen Seite, Knorpel muss moderat, adäquat und zielgerichtet belastet werden. Dann wächst er im Volumen, in der Fläche und in seiner Elastizität.
Also bei dieser mäßigen Bewegung, da wird etwas in den Knorpel eingearbeitet oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, so kann man sich das etwa vorstellen. Also wir nennen das Walken. Walken heißt also, dass durch die Bewegung der Knochen und der Knorpel quasi, also der Muskulatur, die Gelenke ja bewegt, wird also quasi über die Flüssigkeit, über die Gelenkflüssigkeit, dann der Nährstoff quasi in den Knorpel hinein gesogen. Und wir nennen den ja auch Hyalinenknorpel, den Gelenkknorpel, der schimmert dann wie das blaue Meer. Also wunderbar. Und daran erkennt man schon, ja, wenn wir das eben nicht machen, dann trocknet es aus wie eine Wüste. Und das bedeutet also, nur wenn die Nährstoffe mit dem Wasser in den Knorpel hineinkommen, und dafür braucht der Knorpel immer einen Reiz, und das ist die Bewegung, wird er seine Elastizität und vor allen Dingen seine Wachstumskomponenten wirklich fördern können.
Wir hören eine erste Frage.
Wenn man versucht, im Einklang mit der Natur zu leben, sich viel bewegt, gesund ernährt, mäßigen Sport betreibt und seine Mahlzeiten in einem Zeitfenster von 8 bis 18 Uhr einnimmt, ist man dann auf dem richtigen Weg.
Herr Frohböse. Also das ist ja schon eine wunderbare Lebensphilosophie, die Sie da... Ja, ist ja quasi so. Ist ja wirklich eine Lebensphilosophie, die alles beinhaltet. Also Natur, Licht, Luft ist ja schon eine ganz wichtige Komponente. Zweitens ist eine gewisse biorhythmische Ernährung. Also wir müssen nicht immer den ganzen Tag über essen. Wir verhungern nicht, wenn wir das tun. Nicht tun, meine ich. Also das heißt also so 10, 12 Stunden darauf reduziert und die anderen 12 Stunden wirklich dem Stoffwechsel eine Pause geben, ist wunderbar. Und eben viel körperliche Aktivität und damit letztendlich, oder wir wissen, dass körperliche Aktivität Lebensmittel ist, machen Sie alles richtig.
Wobei wir wissen auch, wie schwierig das ist, sich das anzugewöhnen und dass viele Menschen Stress haben und dass die dann sagen, jetzt habe ich den ganzen Tag schon Stress gehabt und jetzt soll ich mir abends im Dunkeln womöglich noch den Stress geben, einen 10-Kilometer-Lauf zu machen. Es ist ja teilweise doch auch schwierig bei unseren Gegebenheiten in der Gesellschaft, das sozusagen in unseren Alltag einfließen zu lassen, die richtige Dosis Sport.
Richtig, aber wir, glaube ich, wir müssen das etwas anders betrachten, die körperliche Aktivität und den Sport. Wir dürfen sie nicht als Zusatzaufgabe verstehen, sondern als Lebensmittel, wie ich gerade schon mal beschrieben habe. Und insbesondere ist es ja so, dass die körperliche Aktivität, wenn wir sie denn nicht tun, auch ein Stressor ist. Also Unterforderung, körperliche Unterforderung ist wie Stress. Und wenn ich eine mentale Überforderung habe, wie wir ja häufig im Alltag heutzutage haben, und eine körperliche Unterforderung haben, dann addiert sich das zu einem noch größeren Stressor. Also ist es doch relativ einfach, und das kennen wir doch alle, wenn wir nach getaner Arbeit mal so eine kleine Feierabendrunde drehen und bitte ruhig drehen, also das heißt also nicht unbedingt auf den 10-Kilometer-Lauf und immer mit Bestzeit versuchen, diese zu erreichen. Nein, immer unter dem Aspekt Regeneration, ruhig es zu tun, ruhig zu atmen. Dann habe ich einen tollen Effekt daraus, nämlich dann betreibe ich quasi eine Bearbeitung des Alltags dadurch, dass ich danach einfach viel entspannter bin.
Von Ihren Büchern geht ja immer das unheimlich positive Signal aus, was man alles durch sein Verhalten verändern kann. Wie ist denn das Verhältnis genau, Gene, Lebensstil? Wie viel kann ich überhaupt selbst beeinflussen, was meine Gesundheit angeht?
Haben wir früher immer gedacht, dass die Gene wirklich so 30-40% unseres Lebens ausmachen, sind wir mittlerweile etwas nüchterner geworden. Wir gehen heutzutage davon aus, dass es nur 7-10% sind. Das heißt also quasi 90% bestimmt unser Lebensstil. Selbst wenn ich eine möglicherweise schlechte genetische Ausstattung habe in bestimmten Punkten, kann ich es durch meinen Lebensstil so eingrenzen, dass dieses schlechte Gen gar nicht quasi seine bösen Funktionen auslöst. Bedeutet also, der Lebensstil ist eine wunderbare Möglichkeit, selbst bei schlechter genetischer Ausstattung eben doch ein gutes Leben zu genießen zu können.
Wir hören eine nächste Frage.
Welche Rolle spielt der Alkohol in dem Teufelskreis aus Stress, Schlaflosigkeit und Übermüdung und wie steht es um den Kaffee?
Ja, Stichwort Lebensstil.
Der Alkohol ist ja gerne natürlich so ein Beruhigungsmittel vordergründig und zum Zweiten natürlich auch ein Belohnungsmittel. Ich mache mir das mal ganz einfach. Also, wir haben ja eine ganz wichtige Regenerationsphase und das ist der Schlaf. Und wir haben ja gerade das Thema Schlaflosigkeit schon mal gehabt. Und natürlich kann man mal so 0,8 Promille, das kann man ja mal schaffen. Und der Körper baut etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Und wenn ich dann quasi ins Bett gehe, brauche ich 8 Stunden ungefähr, um diesen Alkohol zu bearbeiten. Und das heißt also, meine ganze mentale Reinigung, also die weiße Wäsche, hängt am Morgen natürlich nicht auf dem Gehirn, sondern ist es letztendlich immer noch belastet von den Sorgen und Ängsten des Vortages, weil eben der Alkohol quasi behindert hat, dass ich die Regeneration gerade meiner mentalen Komponenten quasi geschafft habe. Bedeutet also, dass das erst einmal schon mal ein ganz wichtiger Grund ist. Und ich schlafe schneller durch Alkohol ein, aber letztendlich wird der Metabolismus dadurch angepasst.
Ich schlafe leichter ein durch Alkohol, oder?
Ja, sie schlaft in der Regel leichter ein, weil sie müder sind. Der Alkohol zieht sie so ein bisschen runter, er entspannt sie ja auch. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich der Abbau wiederum natürlich Hitze produziert im Körper. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, der Stoffwechsel ist erhöht und lässt unruhiger schlafen.
Also das Gläschen Rotwein am Abend, das suggeriert einem nur, dass es einen runterbringt. In Wirklichkeit ist es auch Stress für den Körper und möglicherweise zu vermeiden. Was ist mit dem Kaffee, der eben noch angesprochen wurde?
Ah ja, der Kaffee, genau. Also an Kaffee kann man sich gewöhnen und deswegen ist es überhaupt kein Problem. Wir gehen von 5 Tassen aus, also Koffein von 5 Tassen aus, überhaupt kein Problem, dieses zu konsumieren. Natürlich, es gibt Menschen, die reagieren sensitiv darauf. Ja? Das bedeutet also, dass sie eben doch, wenn sie um 2, 3 Uhr am Nachmittag noch einen Kaffee trinken, es auch in der Nacht spüren und am Abend spüren, was die Einschlafqualität betrifft. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich daran gewöhnt habe, kann man davon ausgehen, das ist überhaupt kein Problem.
In einem Ihrer Bücher zitieren Sie eine ganz aktuelle Studie, hatte ich mir rausgeschrieben, nach der ein vor dem Frühstück getrunkener Kaffee die Regulation des Blutzuckers durcheinander bringen kann. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist in der Tat so, dass der Blutzuckerspiegel natürlich so ein wenig immer wichtig ist dafür, unseren Organismus in einer Balance zu halten, wenn wir ihn normalisieren. Wir reden hier über das Insulin und genau das bringt der Kaffee schon mal auseinander oder durcheinander, weil eben den Metabolismus, also den Stoffwechsel aktiviert. Das heißt also, Kaffee ist ja ein stoffwechselaktivierendes Medium, genau deswegen nutzen wir es ja. Aber dadurch bringen wir die hormonellen Prozesse schon mal ins Ungleichgewicht und deswegen nüchtern ihn nach trockener Nacht zu trinken, das führt immer dazu, dass insbesondere Magen-Darm-Trakt irritiert wird und das führt dann zu einer Stoffwechselreaktion.
Christel André fragt nach, ich meine, Sie hätten das vorhin schon mal gesagt, ich lese es trotzdem noch mal vor, was halten Sie von der Aussage, der Schlaf vor 24 Uhr ist der wertvollere Schlaf als der nach Mitternacht? Sie hatten es schon angedeutet eben, ne?
Ja, so ein bisschen müssen wir davon ausgehen, wir haben ja einen gewissen Biorhythmus. Und das heißt auf der anderen Seite, dass wir in bestimmten Phasen leistungsfähiger sind oder weniger leistungsfähig sind. Und auch bezogen auf bestimmte Stoffwechselfunktionen, nehmen wir mal das Immunsystem beispielsweise, gibt es eben Höhepunkte der Arbeit und weniger intensive Höhepunkte der Arbeit. Und wir kennen beispielsweise ja gerade, wenn wir uns ein wenig erkältet haben, dass uns das Immunsystem immer ins Bett schickt und zwar zu einer Zeit, wo es sehr aktiv ist. Das ist immer so zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts. Und deswegen kann man wirklich sagen, möchte ich die Arbeit des Immunsystems, die Reparaturprozesse unterstützen, ist es in der Tat so, dass ich ab 22 Uhr spätestens ins Bett gehen sollte, damit das Immunsystem seine Arbeit optimal erledigen kann.
Mariette Barras hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, ich bin 66 Jahre und habe jetzt nach einem Jahr Krankheit wieder mit der Muckibude angefangen. Es tut so gut. Und dann macht sie so ein Smiley. Das, Herr Frohböse, das werden Sie nur positiv kommentieren können, oder?
Ja, insbesondere, weil wir wirklich die Muskulatur, haben wir von der Forschung auch so ein wenig versäumt, mittlerweile in ein schönes und richtiges Licht gerückt haben. Die Muskulatur ist ja das größte Stoffwechselorgan. Und da sollten wir alle wirklich wissen, dass wenn wir es nicht tun, dann schwindet Muskulatur ab dem 30. Lebensjahr etwa 1% jedes Jahr, was wir verlieren an Masse und an Kraft. Das heißt also, mit 60 hat man schon 30% seiner Kraft verloren und auch teilweise seines Volumens. Und das bedeutet also, da Muskulatur eine ganz große Stoffwechselkomponente in sich hat, dass wir das wieder zurückführen sollten. Und das geht letztendlich nur durch regelmäßiges Training. Und insofern freue ich mich, dass auch die meisten mittlerweile keine Angst mehr vor dem Eisen haben, also vor den Hanteln haben, denn die sind meistens der Garant dafür, dass Muskeln wieder zurückgeführt werden in ein jugendliches Leben hinein.
Und dabei muss es nicht unbedingt das Gerät im Fitnesscenter sein oder die Geräte sein. Das kann man auch ganz gut zu Hause hinkriegen, so ein Muskeltraining ohne Geräte.
Natürlich muss ich erstmal wissen, wie es geht. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich kann nicht alles nach dem Internet nachturnen. Das geht in der Regel nicht, weil die Menschen, die dort vorturnen, meistens eine ganz andere Grundvoraussetzung haben. Der Vorteil des Studios, fange ich erstmal damit an, ist, dass wenn wir an Geräten trainieren, es sicher ist. Die Bewegung ist geführt, ist kontrolliert, das Gewicht wird eingestellt. Ich kann da relativ wenig falsch machen und meistens steht ja auch noch ein Trainer oder eine Trainerin daneben, also die mich anleitet. Aber natürlich haben Sie recht, ich kann, da ich das beste Trainingsgerät immer mit dabei habe, meinen Körper, auch unheimlich gut zu Hause auf dem Flocati etwas machen. Natürlich geht das so, dass ich, wenn ich weiß, wie es geht, ich über Kniebeugen, Liegestütze, Bauch- und Rückenmuskelübungen, das durchaus zu Hause wirklich realisieren kann. Aber wichtig ist, ich muss es wirklich tun. Und das ist in einem sozialen Kontext wie in einem Studio manchmal leichter als alleine zu Hause.
Sie haben in einem Interview gesagt, die Muskulatur ist wichtig. Sie haben das aber noch ein bisschen zugespitzt. Der Zustand der Muskulatur ist der Hauptfaktor dafür, ob man pflegebedürftig wird. Mhm. Inwiefern?
Ja, schauen Sie doch mal. Wer sonst hält uns im Leben, lässt uns Kreuzfahrten machen, Tasche tragen, Freunde besuchen, Wege zurücklegen, Hobbys machen? Das machen unsere Muskeln. Wir haben 654 Muskeln und wie ich gerade schon mal gesagt habe, wir verlieren etwa 1% an Masse und an Kraft jedes Jahr. Und das rächt sich natürlich, wenn ich 60, 70, 80 geworden bin, weil zunehmend ich dann Muskelkraft und Muskelmasse verliere. Und ich brauche beispielsweise, und das ist sehr entscheidend, gerade Muskelkraft in den Waden, in den Oberschenkel, im Gesäß, um aufstehen zu können. Wer also nicht aus dem Sessel oder aus dem Stuhl aufstehen kann, verliert seine Selbstständigkeit. Und wenn ich dann parallel vielleicht sogar noch an Übergewicht zulege, dann wird es ja noch problematischer. Weniger Muskelmasse muss mehr Gewicht vom Körper bewegen. Und dann habe ich ein echtes Problem. Deswegen mal kleiner Test für alle, für zu Hause einfach mal durchführen. Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden fünfmal ohne Hilfe der Hände aufstehen und hinsetzen kann, Sit and Stand heißt dieser Test, der wird innerhalb der nächsten 2 Jahre deswegen pflegebedürftig, weil immer mehr Muskelmasse schwindet und dadurch die Selbstständigkeit verloren wird. Also immer mal machen, das Gute daran, Testübung ist Trainingsübung, das heißt also gerade das Aufstehen, Hinsetzen, regelmäßig zu üben, ist eine der besten Möglichkeiten, um Selbstständigkeit langfristig zu erhalten.
Ich sehe das Saarland gerade vor meinem inneren Auge.
Ich auch.
Fünfmal aufstehen, das wäre ja eine schöne Wirkung. Ja, wir wissen ja, was Astronauten zum Beispiel tun müssen, um ihre Muskeln zu erhalten. Und wir wissen, wie schnell das bei jemandem auf der Intensivstation geht, dass die Muskeln schwinden. Was uns aber nicht immer bewusst ist, ist ein weiterer Punkt, dass auch permanente Schreibtischtätigkeit ja eine ähnliche Wirkung wie Bettlägerigkeit auch haben kann, dass da auch die Muskeln verloren gehen.
Ja, das müssen wir wirklich bewusst sein. Das heißt also, nehmen wir mal die Astronauten. Den Astronauten fehlt die Schwerkraft. Und dadurch verlieren sie natürlich, weil der Druck und die Belastung auf die Knochen und Muskelsysteme ein ganz anderer ist, verlieren sie Muskelmasse. Wir trainieren 1 Stunde da oben am Tag. Wir geben ja immer Geräte mit und trotzdem schaffen wir es nicht, Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Und auch Knochenmasse verlieren die da oben etwa 1-2% pro Monat, muss man sich mal vorstellen. Wir sind ja 6 Monate unterwegs. Das Schöne ist, es kommt auch wieder. Aber wenn ich sitze, habe ich ja auch keine Schwerkraft. Die sitzt nur auf meinen Sitzbeinhöckern, auf dem Hintern, auf dem Po. Und dementsprechend heißt das, die gesamte Muskulatur wird nicht ausreichend bewegt und trainiert. Und das führt immer dazu, dass Muskelschwund entsteht. Nur was genutzt wird, entwickelt sich. Und bei Muskel ist es ganz extrem. Use it or lose it.
Eine nächste Frage.
Es gibt auch die ganz entgegengesetzte Theorie vom Glück der Faulheit von Professor Gadermann, nämlich dass Bewegung uns schneller altern lässt, ja sogar zu einem plötzlichen frühen Tod führen kann. Gut zu sehen beispielsweise bei jüngeren Marathonläufern, die tot zusammenbrechen. Ist Sport also alles andere als ein Langlebigkeitsfaktor?
Herr Vorbild. Es ist eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Und in der Tat ist der Marathon kein Ziel, was ich anstreben sollte. Und genau wie Sie sagen, es ist so, dass wenn ich es übertreibe, und Marathon ist für mich wirklich eine übertriebene körperliche Aktivität auf die Dauer, dann brauche ich letztendlich doch mich nicht wundern, dass wenn ich in diese extremen Bereiche gebe, mein Motor vielleicht schon mal schwächelt. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ich darüber hinaus diese moderate Aktivität, wie ich sie gerade beschrieben habe, in den Alltag integriere, dann ist es ganz im Gegenteil sogar. Dann gehen wir davon aus, dass Langläufer einfach deswegen länger leben, weil sie eben sehr viel für Herz-Kreislauf-System tun. 8 bis 12 Jahre sagen Studien, dass dadurch eben die Langlebigkeit gefördert wird. Nur eben die extreme Variante, das heißt also immer weiter und schneller und höher unterwegs zu sein, das macht das Problem. Und leider ist dieser Marathon mittlerweile zu einem Event und nicht mehr zu einer Fitnessübung geworden, wo sich Menschen viel zu schlecht vorbereiten, wo sie viel zu wenig letztendlich auch investieren. Man macht es einfach, weil man meint, es ginge. Heißt also, viele Ursachen sind dadurch entstanden, indem die Menschen völlig unvorbereitet in solche Situationen hineingehen. Also ist das Risiko ergibt sich dadurch, es einfach mal zu tun. Wenn man es aber vernünftig macht, ist das Risiko deutlich geringer im Vergleich zu der Inaktivität.
Es gibt ja Studien über Langlebigkeit weltweit, die deuten darauf hin, ja, wie sich Bewegung darauf auswirkt, sehr alt zu werden. Die meisten 100-Jährigen, habe ich gelesen, leben nun nicht in Regionen, in denen es Fitnesscenter gibt, aber wir wissen, dass sie in Gegenden leben, wo sie den ganzen Tag auf den Beinen sind. Also zum Beispiel steil gelegene Dörfer. Das deutet ja auch darauf hin, dass der Alltag mit Bewegung verbunden ist.
Genau so ist es. Das heißt also, es muss eben kein Marathon sein, wie gerade die Frage richtig auch gedeutet hat. Letztendlich, wenn wir mal die Eltern, die 100-Jährigen nehmen, dann ist das eindeutig so, dass sie in sozialen Netzwerken leben, dass sie gebraucht werden, eine Aufgabe ein Leben lang ausführen, ein Hobby haben, sich aber auch schon mal der Muße ergehen lassen, gut essen, eben natürliche Lebensmittel konsumieren und in der Tat, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, komplett eben aktiv unterwegs sind, körperlich aktiv unterwegs. Und insbesondere, nehmen wir mal die europäischen Regionen, solche gibt es nämlich in Sardinien und gerade auch in den Abruzzen, wo wir sehr viel Langlebigkeit wiederfinden. Und das heißt immer, dort ist eben in steileren Geländen quasi ein Hirtendasein. Ganz typisch dafür, dass Menschen lange körperlich aktiv sind, aber deswegen auch lange leben.
Andreas hat uns geschrieben, eine WhatsApp an 0681 65 100. Er schreibt, nachdem ich auch gerade 5-mal aufgestanden bin, Glückwunsch, wenn ich am Heimrudergerät trainiere, kann ich damit auch die Muskulatur ausreichend stärken oder benötige ich zusätzlich Eisen? Fragt Andreas.
Grundsätzlich ist das so, dass das Rudern natürlich schon so eine Zwitterdisziplin ist zwischen Muskeltraining und Ausdauertraining. Aber wir erkennen ja, in der Regel fahren wir da 20, 30 Minuten mit dem Ziel Ausdauertraining auf so einem Rudergerät. Und das ist etwas anderes als Muskeltraining. Muskeltraining macht man kurz intensiv und vor allen Dingen eben so, dass die Muskulatur nach der letzten Wiederholung immer ein wenig erschöpft ist, brennt. Und das ist ein anderer Reiz, den man eben beim Rudern nur bedingt realisieren kann, außer man macht es kurz und heftig. Das bedeutet also, das Rudergerät ist eine schöne Möglichkeit, beide Komponenten zu integrieren. Ich muss allerdings die Dosierung verändern zwischen diesen beiden Trainingszielen.
Eine nächste Frage.
Was empfehlen Sie bei Schlafstörungen?
Schlafstörungen.
Grundsätzlich wird der gute Schlaf am Tag gemacht. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt also, dass Schlafstörungen insbesondere dadurch entstehen, indem am Tag ich möglicherweise eben nicht mich optimal verhalten habe oder die Bedingungen einfach andere sind. Das Allerwichtigste ist, die Temperatur muss aus dem Körper. Denn wir müssen wissen, dass wir etwa 1 Grad kälter werden müssen, um tief zu schlafen. Und deswegen muss die Temperatur weg. Bedeutet also, ich würde gerade die letzten 2 Stunden immer als die wichtigste Phase, um das Einschlafen zu erleichtern, betrachten. Heißt also wenig Aufregung, wenig helles Licht, sondern viel rotes Licht. Wenig Alkohol, am besten gar keine letzten 2 Stunden. Wenig große Mahlzeiten oder wenig Essen. Körperliche Aktivität in einem ganz moderaten Maße, damit die Hitze nicht deutlich noch gesteigert wird, also ruhiger Spaziergang und vor allen Dingen letztendlich ja vielleicht doch in der Fernsehsendung eben keine schlechten Bilder sich reinholen, wie wir gerade hören mit den schlechten Nachrichten, sondern einfach entspannte, vielleicht Momente mit Musik, mit einem Buch. Dann glaube ich, habe ich viel gemacht und wäre es noch ein wenig unterstützt. Meine Oma hat immer gesagt, warme Milch mit Honig ist eine wunderbare Möglichkeit, weil es das Hormon Melatonin ein wenig fördert. Auch das mal ausprobieren.
Viele Hörerinnen und Hörer schreiben und fragen nach Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt, wenn ich an den Schlaf denke, es gibt ja solche, die Melatonin enthalten. Worauf sollte man da achten? Sind die zu empfehlen?
Also niemals im Internet bestellen und wenn schon, dann wirklich es wirklich mit der Apotheke bereden, welches ist das. Aber das Melatonin heißt ja noch lange nicht, dass es mich direkt in den Schlaf bringt. Wir haben kein Melatonin-Problem. Wenn wir Licht ausmachen, wenn wir etwas gedämpfter schlafen, also die letzten 2 Stunden gedämpfter sind, quasi eine Kerze anmachen, quasi ein rotes Licht haben, uns weit weg von den Fernsehern setzen, die ja mittlerweile auch 16 Quadratmeter groß sind und wir sehen jedes Biberhaar, ist aber für Melatonin eben nicht gut. Also Helligkeit muss weg. Und vor allen Dingen bitte nicht aufregen, das ist viel wichtiger, ja, in den letzten 2 Stunden, als irgendwann mal versuchen, mit einer Pille wie Melatonin das zu realisieren. Weil der Körper produziert es genau dann, wenn es einfach dunkel und ruhig ist.
Wir hören eine nächste Frage.
Guten Morgen. Stimmt es, dass gelegentliche Leistungsspitzen auch im anaeroben Bereich beim Sport förderlich sind für die Gesundheit, für das Gehirn und für das allgemeine Wohlbefinden? Früher hat man ja gesagt, man soll immer im niedrigeren Pulsbereich trainieren. Und heute habe ich gehört, sagt man, dass auch anaerobes Training für die Gesundheit und für das Wohlbefinden gut sei. Was sagt der Autor dazu?
Vielleicht sollte man nochmal erklären, was ist aerob, was ist anaerob, damit für die Leute, die nur gerade erst anfangen mit Sport überhaupt.
Ja, das aerobe Training ist das sauerstoffreiche Training. Das heißt also wie Laufen ohne zu schnaufen, so kann man sich das vorstellen. Das heißt also, wenn ich unterwegs bin, mache ein bisschen Walken, Nordic Walken, Radeln oder Schwimmen, dann habe ich noch ausreichend Sauerstoff zur Verfügung und kann sogar noch quatschen. So, bei dem anaeroben Training komme ich in eine Sauerstoffschuld hinein. Das heißt, es ist so, wie wenn ich die 2., 3. Etage mal einfach hochgehe, schnell hochgehe im Treppenhaus, dann merke ich sofort, okay, ja, jetzt komme ich in eine Sauerstoffschuld hinein, mir steht zu wenig Sauerstoff zur Verfügung und die Muskeln fangen langsam an, müde zu werden. So, die Frage war also, hilft auch ein wenig anaerobes Training, Gesundheit zu verbessern? Muss man sagen, ganz klar sagen, ja. Denn immer nur im Schongang unterwegs sein ist auch nicht richtig. Und gerade beispielsweise Muskeltraining ist immer anaerobes Training. Bedeutet also, je mehr Kraft ich aus der Muskulatur produziere, umso mehr anaerobe, also sauerstoffarme Belastungen habe ich. Und hier eine gewisse Harmonie zu finden, ist gut. Bedeutet also, ungefähr 80% der sportlichen Aktivität sollte im sauerstoffreichen, ruhigen, moderaten Modus stattfinden. Und 20% kann ruhig auch in der Woche, weil es eben einen gesundheitlichen Effekt hat, auch schon mal anaerob stattfinden, weil es insbesondere Muskelarbeit fördert. Genau daraus resultiert der Effekt.
Wie kann ich das sozusagen steuern? Wie kann ich das unterscheiden und genau erkennen, wo ich jetzt gerade bin?
Also da hilft die Atmung beispielsweise. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel mal ein wenig walke oder gelaufe, dann kleine Empfehlung, 4 Schritte einatmen, 4 Schritte ausatmen. Dann bin ich immer im sauerstoffreichen Bereich. Dann kann ich mich auch noch unterhalten. Also 4 Schritte ein, 4 Schritte aus. Wunderbar. Wenn ich jetzt das steigern möchte, dann gehe ich auf eine höhere Frequenz. Das heißt 3 Schritte ein und 3 Schritte ausatmen und schon bin ich in einem kleinen Sauerstoffdefizit. Und so kann man sehr schön erkennen, die Atmung ist ein wunderbarer Indikator und quasi ein Spiegelbild dessen, was gerade in meinem Körper passiert.
Pia hat uns eine WhatsApp geschrieben. Ich bin mit 60 noch sehr fit, schreibt sie, und mache regelmäßig Sport sowie Mentaltraining. Phasen, in denen ich das nicht kann, mache ich isometrische Übungen. Die kann man sogar in der Warteschlange an der Kasse oder bei Autofahrten machen. Was halten Sie davon? Vielleicht sollten wir auch sagen, was isometrische Übungen sind. Ja.
Also, das kennen wir alle, wenn wir jetzt gerade sitzen oder stehen, dann spannen wir die Muskulatur einfach mal ganz kräftig an, der Arme, wir ballen die Fäuste vielleicht, dann merkt man schon, wie die Unterarme quasi die Muskulatur richtig agieren. Das ist isometrisch. Isometrisch heißt also Anspannung der Muskulatur, ohne die Gelenke zu bewegen. Hat man sehr viel in der Therapie, in der Rehabilitation eingesetzt, wo man Gelenke damals natürlich noch eingegipst hatte, um die Muskulatur zu erhalten, hat man isometrische Übungen gemacht. Das heißt also Anspannung ohne Bewegung. Und das kann man in der Tat, wie Pia gerade gesagt hat, auch im Stehen machen an der Kasse oder auch beim Autofahren. Wenn man zum Beispiel vor der Ampel steht, dann packt man mal das Lenkrad relativ kräftig und spannt damit Arme und die Schultern richtig kräftig an. Oder man macht mal ein kleines Training für das Gesäß und wenn man so sitzt, auch am Auto sitzt, spannt man mal die Gesäßmuskulatur relativ kräftig an. Man kommt sogar dadurch ein wenig in die Höhe und auch das ist eine isometrische Übung, immer mal zwischendurch. Und daran erkennen wir schon, Herr Schmieding, wir können dann auch ein Training einfach mal so zwischendurch machen. Wir brauchen keine großen Programmlichkeiten. Wir brauchen nur eine gewisse Sensibilität und Achtsamkeit dafür.
Und ist die Wirkung dieser isometrischen Übung eine primär, sagen wir mal, mentale, also dass ich mich entspannt fühle?
Nö.
Oder ist es tatsächlich auch eine, die wirkt sich auf meine Muskeln aus?
Die wirkt sich auf jeden Fall auf die Muskeln aus. Das heißt, ich muss natürlich eine gewisse Anspannungsintensität machen. Muskulatur hat natürlich erstmal eine emotionale Komponente, wie Sie gerade gesagt haben. Also sie entspannt mich natürlich, weil die Durchblutung besser wird und schöne und gute Signale aus den Muskeln quasi in das Gehirn gesendet wird. Aber auf der anderen Seite wird auch die Muskulatur richtig trainiert. Das heißt also, wenn ich ihn richtig kräftig anspanne, dann ist es auch ein Muskeltraining.
Ani oder Ami hat uns geschrieben, eine WhatsApp.
Arnold Schwarzenegger, nein, der ist ja auch, heißt der Ani.
Ja, ich weiß nicht so genau. Ja, oder sie schreibt, es gibt diese Muskelrüttler, die den Muskelaufbau fördern sollen. Ich hatte mich bei einer Freundin auf ein solches Gerät gestellt und wurde je nach Einstellung ziemlich durchgerüttelt. Ist das wirklich förderlich? Das wäre ja super einfach, fragt Ani oder Ami.
Also, es ist letztendlich ein Vibrationstraining, so heißt das. Und Muskeln mögen keine Vibration. Das sind so kleine Messfühler. Und wenn diese Muskeln messen, dass quasi eine Vibration, eine ganz schnelle Frequenz, eine Rüttelfrequenz quasi auf die Muskulatur wirkt, dann spannt sie sich dagegen an, um letztendlich dagegen zu arbeiten. Das sind so kleine Vibrationsplatten. Leider sind die in der Regel nur dann wirklich wirksam, wenn sie eine gewisse Qualität haben. Die kriegt man nicht beim Discounter oder schon gar nicht auch möglicherweise so im Fernsehhandel oder im Supermarkt. Nein, da muss man schon eine bessere Qualität haben, weil es kommt immer auf die Frequenz an. Und das Zweite ist, man muss bewusst gegen diese Vibration arbeiten. Und das heißt also, ja, es ist möglich, im Spitzensport wird das schon mal eingesetzt, aber es ist niemals eine Alternative, sondern immer nur eine Additive. Das heißt also zusätzlich ja, aber nur ergänzend zum klassischen normalen Training.
Ob Sport nicht vielleicht doch Mord ist, dazu kommt noch ein Hinweis von Bernd, auch per WhatsApp. Wir sprachen eben drüber, ob Sport vielleicht auch das Leben verkürzt. Und er merkt hier nochmal an, im Tierreich werden diejenigen am ältesten, die sich am wenigsten bewegen, beispielsweise Riesenschildkröten. Lässt sich das denn nicht auf den Menschen übertragen?
Nein, lässt sich deswegen nicht übertragen, weil sie eine ganz andere Stoffwechselsituation haben. Ich gebe mal ein Beispiel, diese Riesenschildkröten, die haben eine Herzfrequenz von deutlich unter 40 in Ruhe. Das haben wir aber nicht. Wir haben eine Herzfrequenz von über 60. Und dementsprechend sollten wir versuchen, das machen wir auch ja, durch regelmäßiges Training, diese Herzfrequenzen einfach nach unten zu reduzieren. Denn auch das wissen wir, dass je ruhiger das Herz arbeitet, umso länger ist es belastbar. Und das bedeutet also, gerade Ausdauersport ist deswegen so unheimlich förderlich, weil es eben zu einer Ökonomisierung der Herzarbeit führt. Der Herzschlag wird ruhiger, man hat dann vielleicht eine Ruheherzfrequenz von 40 bis 50 Schlägen und das spart natürlich Volumina in der Gesamtmenge der Schläge und das führt eben zu dieser Langlebigkeit. Heißt also in der Tat, ja, wenn wir natürlicher leben würden, was wir aber nicht tun in unserer Gesellschaft, dann können wir es gerne den Schildkröten nachmachen, aber vorher sollten wir Ausdauertraining betreiben, damit wir letztendlich eine ruhige Herzfrequenz haben, nämlich von etwa 40 bis 45. Das wäre gut.
Professor Dr. Ingo Frohböse ist heute unser Gast. Sein aktuelles Buch oder eines seiner aktuellen Bücher trägt den Titel Energize Your Life. Mehr Energie mit dem Powermix aus Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Hier ist eine nächste Frage.
Guten Morgen. Ich würde gerne wissen, wenn man so eine sitzende Tätigkeit hat, wie zum Beispiel am Computer arbeiten und so weiter, da könnte man sich doch einfach einen Wecker stellen, 30 Minuten, und dann steht man immer, wenn der Wecker dann klingelt, auf, macht so ein paar Trippelschritte, streckt sich ein bisschen und dann kann man wieder weiterarbeiten, damit man nicht so vor dem Bildschirm erstarrt. Was halten Sie denn von solchen Ideen? Bringt das was oder ist das Unsinn?
Also, gerne antworte ich darauf. Vielleicht nochmal, um eine kleine Bedeutung auch für die mentale Gesundheit zu beschreiben, was körperliche Aktivität bewirkt. Wenn wir alleine einen kleinen, strammen Weg über die Büroflure machen, erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 30%. Das heißt also, danach werden wir sofort Frische und Vitalität und eine deutlich bessere Konzentrationsfähigkeit wieder verspüren, nur dadurch, indem durch die Bewegung und die Muskelarbeit die Durchblutung um 30% gesteigert wird. Es lohnt sich also. Das schafft kein Kaffee und kein Gummibärchen, da sollten wir uns muskulär betätigen. Idealerweise, und das war eine schöne Botschaft, sollten wir uns alle 60 Minuten, so ist die Empfehlung, mindestens etwa für 3 bis 5 Minuten körperlich betätigen. 30 Minuten wäre auch natürlich, das ist ja schon was Spitzensport, das ist im Alltag meistens nicht realisierbar, aber so jede 60 Minuten mal für 5 Minuten wirklich die Arbeit zu unterbrechen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, den Stoffwechsel wieder hochzufahren, damit es eben nicht in den Koma fällt, all das, was wir noch so gerade schaffen, unser Gehirn zu aktivieren, aber alles andere ist total müde und träge geworden. So heißt das also, Vitalisierung aller Muskelfunktionen führt gleichzeitig auch zu einer Vitalisierung unserer geistigen Funktion. Stündliche Unterbrechungen, ein wunderbarer Plan.
Also wenn mich der Chef auf dem Flur trifft, dann sage ich zu ihm, ich revitalisiere gerade meine geistigen Funktionen, wenn ich darum lache.
Ja, Schmiede, genau so. Mach nochmal einen anderen Tipp. Gerade wenn wir in einem mehrstöckigen Gebäude, in einem Bürogebäude sind, dann bitte, dann sucht euch doch die Toilette. Da geht ihr sowieso dreimal am Tag hin, die am weitesten entfernt ist. Vielleicht nehmt ihr sogar jene Toilette, die auf der dritten Etage über euch ist. Da heißt also, immer so eine kleine Bewegungspause bewusst suchen, da hat der Chef nichts dagegen, weil es einfach dann zu einer besseren Leistungsfähigkeit führt, wenn ich wieder zurück am Arbeitsplatz bin.
Patricia aus Saarbrücken hat uns eine E-Mail geschrieben, mit einem Einwand oder einer Ergänzung, will ich mal sagen. Sie schreibt, mir scheint, dieses Lebenskonzept ist auf Menschen ausgelegt, die körperlich sowieso schon immer aktiv waren oder es sind und sowieso schon über eine relativ gute Konstitution und Fitness verfügen. Wie ist es bei Menschen, die körperlich oder gesundheitlich eingeschränkt oder vorbelastet sind, bei Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder einer Mobilitätseinschränkung? Die Mail von Patricia.
Ganz wichtige Botschaft, aber wir wissen ja auch, und die schauen wir ja auch sehr an, dass gerade behinderte Menschen, die ihr Leben dadurch gestalten können oder besser gestalten können, indem sie körperlich auch aktiv sind. Nicht umsonst sehen wir ja die großen Leistungen beispielsweise der paralympischen Sportler. Und die sind, was ihre Leistungsfähigkeit betrifft, auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Und auf der anderen Seite sehe ich aber Menschen, die niemals den Zugang zum Sport gefunden haben und dementsprechend dann auch leider eben ganz schnell in ihren motorischen Funktionen leider eben doch verschwindend fähig werden. Und das bedeutet auf der anderen Seite, ja, selbst bei Mobilitätseinschränkungen habe ich immer die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Oberarmergometer zu fahren. Also das heißt also, wenn ich die Beine vielleicht beeinträchtigt habe, dann kann ich immer noch etwas mit meinen Armen machen. Ein Sechstel Muskelmasse muss aktiv sein vom Körper und dann habe ich schon einen ausreichenden Effekt auf mein Herz-Kreislauf-System. Das bedeutet also ein Bein oder beide Arme. Und das ist durchaus möglich. Und wie wir gerade auch schon mal gehört haben, isometrische Anspannungen. Auch in der Rehabilitation vieler Erkrankungen, auch heute noch sehr präsent. Das machen wir selbst eben mit sehr tief querschnittgelähmten Menschen, die natürlich auch schon an die Gerätschaften gehen, um ihre Funktionstüchtigkeit gerade des Oberkörpers zu erhalten, weil dieser Garant dafür ist, dass sie ihre Lebensqualität und ihr Leben insbesondere auch weiter gestalten können. Heißt also, ich glaube, dass dieses Projekt eben nicht oder das Programm eben nicht nur auf, ja, aktive Menschen ausgelegt ist, sondern Bewegung ist ein Lebensmittel für uns alle, egal von wo wir kommen. Es gibt differenzierte Möglichkeiten, das zu tun und die sollten wir einfach ergreifen.
Und dass es eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft ist, darauf weist Martin in seiner WhatsApp hin.
Natürlich.
Er schreibt, ein wesentlicher Faktor für Stress ist eine unwürdige und leider oft unsichtbare Lage in Armut und Einsamkeit, oft in Großstädten. Mhm. Wie können marginalisierte Gruppen ohne Ressourcen an den Erkenntnissen des Wissenschaftlers Ingo Frohböse teilhaben? Frag Martin.
Also in der Tat ist es so, dass wir natürlich viele Möglichkeiten haben, dass soziale Organisationen sehr gut wissen, dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport eben ein soziales Momentum ist, aus der Isolation befreien und auch wieder vielleicht einen kleinen Lebensinhalt geben, weil man Gruppen trifft, Menschen trifft und sich mit ihnen austauscht. Und dementsprechend gibt es eben sehr viel Anleitung und Anregungen eben durch Wohlfahrtsorganisationen, kirchliche Organisationen oder auch durch Sportvereine direkt vor der Tür, die das eben ermöglichen, was gerade auch bewusst und richtigerweise eingefordert wurde. Nämlich, wie schaffen wir es, die Isolation aufzulösen, gerade in den Städten. Und da bieten eben soziale Gemeinschaften, wie gerade aus Vereinen oder Wohlfahrtsverbänden, immer Möglichkeiten, da sie auch körperliche Aktivität im Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten häufig haben, das zu realisieren und umzusetzen.
Eine nächste Frage.
Bislang war nur die Rede von Sport bei Erwachsenen, soweit ich das mitbekommen habe. Befasst sich der Autor auch mit Kindersport und gesunder Ernährung bei Kindern? Wenn ich so durch die Stadt gehe und sehe die zahlreichen adipösen Kinder und denke an deren Zukunft und an die Kosten für die Gesellschaft, die entstehen durch dieses krankhafte Verhalten, wie kann vielleicht auch die Politik dazu beitragen, dass sich das ändert?
Kinder.
Ja, ja. Sehr schöner Hinweis. Ich glaube, da müssen wir uns berechtigterweise Sorgen machen, denn wir haben aktuell eben schon ein Krankheitsspektrum bei Kindern und Jugendlichen, was wir bisher noch niemals in den anderen Jahrzehnten davor kannten. Gebt mal ein Beispiel. Früher gab es den Altersdiabetes, so nannten wir ihn, der tauchte bei Oma und Opa auf. Was war das? Das war der Diabetes Typ 2 und mittlerweile ist er jetzt schon bei den Kindern angekommen, bei Kindern und Jugendlichen, die schon einen Diabetes aufweisen, eben einen lebensstilbedingten Diabetes aufweisen. Wir entdecken bei Kindern schon Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, manchmal sogar Schlaganfälle und Herzinfarkte viel zu früh und das sollte uns wirklich große Sorgen machen. Eine der Ursachen ist die Bewegungsarmut und die zweite Ursache ist das daraus resultierende Übergewicht, was bei vielen Kindern sehr präsent ist, denn wir wissen, dass in den Klassen mittlerweile schon 20-30% der Kinder übergewichtig sind. Da müssen wir ran, weil es eben ja doch eben nicht nur ein ästhetisches Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftlich sozialökonomisches Problem für die Zukunft sein wird. Was heißt das also? Wir brauchen dringend, Antwort, Stichwort Politik, wir brauchen dringend in der Bildung, und das beginnt in der Kita, ein Programm, was letztendlich im Mittelpunkt eben nicht nur Verwahrung oder letztendlich auch kulturelle, auch wichtig, oder persönlichkeitsentwickelnde Merkmale besitzt. Nein, wir haben auch das, die Pflicht, Wachstumsreize im Sinne der Entwicklung von körperlichen Ressourcen betrifft. Denn Kinder explorieren ihre Umwelt durch körperliche Aktivität. Kinder und Jugendliche lassen ihre Systeme, ihre biologischen Systeme wachsen, indem ein Stressor in Form von körperlicher Aktivität ausgeführt wird. Was Hänschen nicht lernen. Das lernt Hans nimmermehr. Das ist eine Prägungsphase, die etwa zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr stattfindet. Dort entwickelt sich das Gehirn in seiner Vielfalt, in seiner bunten Ausprägung. Und das bedeutet, dass hier motorische Aktivität letztendlich eines der wichtigsten Momente ist, um auch das Gehirn in seiner Differenziertheit auszubilden und auszuprägen. Denn dann ab dem 10., 12. Lebensjahr ist es manchmal schon fast zu spät, dann bestimmte Dinge wieder zu entwickeln, weil die Prägungsphase eben deutlich eher stattfindet. So früher und je nachhaltiger wir also die Bildung insbesondere auch aktiv gestalten mit körperlicher Aktivität, Bewegung und Sport in den Schulen und in den Kitas, umso besser wird die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen später auch sein.
Würde bedeuten, auch ein Sportunterricht, der den Menschen halt auch vermittelt, es ist was Großartiges, Sport zu machen. Es ist was Schönes. Es ist nichts, was dich mit Frust konfrontiert oder damit, dass du das eh nicht schaffst, sondern es ist etwas, was dich erfüllen kann. Egal, wie, also in welchem Zustand du bist. Das wäre ja auch was ganz Motivierendes, dass der Sportunterricht in der Hinsicht auch wirkt.
Also ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Sportlehrer und Sportlehrerinnen haben. Nur der Schwerpunkt liegt einfach nicht auf diesem Thema. Nehmen wir mal im Bereich der Grundschule. Dort ist Sport und Bewegung immer jenes Fach, was am ehesten ausfällt. Kein Land in unserem Bundesland schafft es letztendlich, den Wunsch zu realisieren, mindestens 2, besser 3-mal pro Woche in der Grundschule sportlich aktiv zu werden. Das ist wirklich ganz problematisch, weil wir hier auch die Ressourcen nicht bereitstellen. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir uns nicht wundern, dass letztendlich kindliche Gesundheit sich nicht optimal entwickelt. Das heißt also, wir brauchen neue Förderkonzepte, gerade in der Bildung, damit das aktiv stimuliert wird. Und das bedeutet, die Wertigkeit des Sports von einem Nebenfach zu einem Hauptfach, das ist doch wohl die grundlegende Komponente neben der Kompetenzvermittlung, die Kinder und Jugendliche natürlich auch brauchen. Und das heißt, wir brauchen eine neue Bildung, weil die Lehrkräfte haben wir in der Regel mit deren Kompetenz.
Wir hören eine nächste Frage.
Was hält Herr Frohböse vom Nordic Walking? Das wurde mal in einer Meldung von seiner Sporthochschule Köln in Abrede gestellt.
Nordic Walking.
Nein, also das ist völliger Quatsch. Natürlich, der Körper braucht einen Reiz, einen Ausdauerreiz. Das, was in Abrede gestellt wurde, ist, dass der Effekt der Stöcke einen hohen muskulären Reiz hat. Das stimmt. Aber die Herz-Kreislauf-Funktion, die dadurch stimuliert wird, insbesondere dann, wenn ich die Bewegung richtig ausführe, wenn ich letztendlich auch in einem bestimmten Tempo unterwegs bin, das ist unbenommen eine wunderbare Herz-Kreislauf-Funktion, gefäßoptimierende Funktion und vor allen Dingen natürlich auch eine entspannende Funktion, die Nordic Walking in unseren Alltag hineinbringen kann. In der Tat ist es deutlich weniger geworden. Ich würde es mir wünschen, dass die Menschen es wieder mehr treiben würden.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt für Menschen, die sich vielleicht nicht so ganz sicher auf den Beinen fühlen, wenn sie dann die beiden Stöcke in der Hand haben, dass ihnen das noch ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit gibt.
Das sieht man ja auch, dass viele gerade mobilitätsbeschränkte Menschen diese Stöcke auch nutzen, um sicher ihren Alltag zu bewältigen. Ja, ich habe quasi vier Beine. Und wenn ich vier Beine habe, ist es sicherer als auf zwei. Und das bedeutet eben neben der sportlichen Aktivität, wie Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, gibt mir es gerade während der körperlichen Aktivität eine gewisse Sicherheit.
Jetzt sind wir im Winter mit dem Nordic Walking. Dazu passt die Frage von Bernd Alt aus Saarbrücken, die uns geschrieben hat. Ich laufe seit 40 Jahren, aber wenn die Lufttemperatur unter 0 Grad sinkt, ist es mir im Winter zu riskant. Bin ich da zu vorsichtig, fragt Bernd Alt.
Ja, bezogen auf die Herz-Kreislauf-Funktion ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn man sich vernünftig einpackt, ich würde immer mit Mütze laufen, mit Handschuhen laufen, aber so bis minus 10 Grad ist es letztendlich auch für Lunge und Herz-Kreislauf-System völlig unproblematisch, das zu realisieren. Das Einzige, was ich tun sollte, ist ein wenig langsamer laufen, ruhiger laufen, vielleicht so 5 bis 10 Schläge von der Herzfrequenz pro Minute niedriger. Warum? Weil eben der Körper sehr viel damit zu tun hat, dass Hitze produziert werden muss, um die Körpertemperatur stabil zu halten. Aber ansonsten, wenn Kleidung okay ist, es ist überhaupt kein Problem, bis minus 10 Grad. Wichtig vielleicht noch mal ein kleiner Tipp dabei, wenn wir loslaufen, selbst bei niedrigen Temperaturen, bitte immer fröstelnd loslaufen. Was bedeutet das? Dass wir immer so ein bisschen, ja, wenn wir aus dem Hause treten, so eine kleine Gänsehaut bekommen, denn nach 3 bis 5 Minuten Aktivität ist die Körpertemperatur sowieso hoch und ich komme nicht so sehr ins Schwitzen. Wenn ich mich zu viel angezogen hätte, würde das nämlich der Fall sein und das ist bei Kälte eben nicht so gut.
Also auch nicht zu dick anziehen, sondern erstmal das Frösteln tolerieren und dann wird das eigentlich wird das geregelt beim Laufen. Wir hören eine nächste Frage.
Hallo Herr Frohböse, ich bin seit über 20 Jahren im Reha-Kraftsport aktiv und in unserer Muckibude kursiert von Ihnen der Spruch, wenn bei den letzten 5 Übungen eine Aufgabe, die man hat, die man 3-mal erledigen muss, wenn dann die Muskeln nicht wehtun, dann war die Übung zu schwach. Ist das immer noch richtig?
Die Muskeln müssen brennen, habe ich gelesen. Ja.
Genau, so ist das ja auch. Also Muskeln haben ja verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Sie können ihre Ausdauer verbessern, sie können ihre Bewegungsqualität verbessern. Aber wenn es im Muskeltraining darum geht, Kraft und Volumen zu verbessern, dann bedeutet das, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, was das Volumen betrifft. Burning Series, brennende Serien. Das heißt, so die letzten 3 bis 5 Wiederholungen kennen wir von der 3. Etage, wenn wir da hochgehen, da ist die Muskulatur erschöpft. Genau das ist der Reiz, um Muskelwachstum zu generieren. Wenn ich aber nur Kraft ohne Muskelvolumenwachstum erreichen möchte, dann brauche ich das nicht. Dann brauche ich 3 bis 6 Wiederholungen, ruhig, konzentriert. Dann geht es primär darum, maximale Kraft zu entwickeln. Und da würde starke Ermüdung sogar gegenteilig wirken, weil dann die Bewegungsqualität leiden würde. Heißt also, je nach Trainingsziel, insbesondere wenn Muskelwachstum erzielt wird, ist es richtig, Muskeln müssen brennen, energetisch ausbelastet sein.
Man weiß ja heute wesentlich mehr über die Wirkung der Muskeln. Das ist immer sehr faszinierend, was Sie darüber schreiben. Die wirken ja nicht nur mechanisch, die haben auch einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Beschreiben Sie vielleicht nochmal, wie können die Muskeln unseren Stoffwechsel wirklich auch positiv beeinflussen?
Also es gibt 2 Mechanismen. Der erste Mechanismus ist, dass Muskeln während der körperlichen Aktivität sogenannte Botenstoffe ausschütten. Die kennen wir noch nicht lange, die kennen wir erst seit 2007, seitdem Bente Pettersen aus Kopenhagen sie beschrieben hat. Das nennen wir Myokine. Das sind also Botenstoffe, die im Körper unterwegs sind und dabei sämtliche inneren Organe von ihrer Stoffwechselumsatzrate aktivieren und stimulieren. Das heißt also, die Myokine wandern aus der Muskulatur raus, aktivieren das Herz, aktivieren das Gehirn, das Knochenwachstum, die Leber, die Niere. Also überall gehen sie hin und hinterlassen ihre positiven Spuren, weil sie dort eben die Botenstoffe hinschicken. Und das ist die akute Reaktion. Und die zweite Aktion ist letztendlich, dass Muskelwachstum und Muskelvolumen dazu führt, dass das Orchester des Körpers, das hormonelle Orchester des Körpers, in Harmonie bleibt. Wir haben ja 4 große Körperkompartimente. Wasser, Bindegewebe, Fettgewebe, Muskelgewebe. Und alles braucht eine gewisse Harmonie. Und beispielsweise für die Muskulatur bedeutet das, dass wir Männer etwa 40% Muskelmasse besitzen sollten und Frauen etwa 30% Muskelmasse besitzen sollten, damit das Orchester des Körpers und damit die Melodie aller biologischen Systeme gut anzuhören ist. Und wenn Wenn wir Muskelmasse verlieren, haben wir relativ betrachtet alle anderen Körperanteile zu dominant. Und dadurch entgleist uns ein wenig der Stoffwechsel, weil plötzlich die Fettmasse, die auch Botenstoffe, leider negative Botenstoffe ausschüttet, eben uns zu dominiert, also uns dominiert. Und da heißt es letztendlich, Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan, weil es letztendlich alle Körpersysteme in Harmonie hält.
Und es ist sozusagen in uns vorprogrammiert, das hat uns die Evolution mitgegeben aus Gründen, dass die Muskelmasse schwindet. Und die wird, wenn wir so Mitte 30 sind, stimmt das, die wird dann zunehmend umgebaut eben in Fett.
Nee, nicht umgebaut, das würde ich nicht sagen. Die schwindet erst einmal. Das heißt also, Muskelmasse wird abgebaut. Und dadurch entsteht eben mehr an Fettmasse, relativ betrachtet. Aber es wird keine Muskelzelle zur Fettzelle. Ganz im Gegenteil sogar. Eher verschwindet die Muskelzelle und die Fettzelle geht da rein und sagt, wunderbar, hier habe ich mal Platz, da gehe ich mal rein. Aber es wird nicht letztendlich die Muskelzelle zur Fettzelle. Heißt aber auf der anderen Seite, daran erkennen wir schon, nur die Muskelzelle hält die Fettzelle in Schach. Das heißt, es ist also der größte Gegner der Fettzelle ist die Muskelzelle.
Es kommt eine Nachfrage zum Bewegungsminimum, was man denn niedrigschwellig tun kann. Einige Hörer fragen, wie lange sollte man zum Beispiel spazieren gehen pro Tag als Bewegungsminimum?
Ja, also etwa 30 Minuten ist das Minimum, was immer angegeben wird. Ich würde immer sagen, 30 bis 45 Minuten ist so das Soll, was wir realisieren sollen. Wichtig dabei, ich habe vorhin schon mal gesagt, immer Atemfrequenz und Herzfrequenz ein wenig erhöht. Auch das kann man zum Beispiel mit der Atmung sehr schön realisieren. 4 Schritte ein, 4 Schritte aus. So sollte das Tempo sein. Also so am Schaufenster entlang schlendern und sich immer mal die Auslagen anschauen. Das reicht nicht aus. Körperliche Aktivität meint ein gewisses Training. Und das bedeutet also, 30 Minuten stramm unterwegs sein, das ist hier das Minimum.
Michaela schreibt uns, guten Morgen, wie kann gemessen werden, wie viel Muskelmasse ein Mensch hat?
Ja, es gibt natürlich sehr aufwendige Verfahren, die man so mit großen technischen Konstrukten, auch mit MRT und so ähnlichem beschreiben kann. Das einfachste ist die sogenannte Bioimpedanzanalyse. Das kennen wir so von den Körperwagen zu Hause, allerdings sind die viel zu ungenau, die haben Fehlerquoten von 20-30%. Deswegen ist das keine gute Informationsquelle. Bioimpedanzanalyse, BIA kurz gesagt. Die machen gute Arztpraxen, gute Physiotherapiepraxen, gute Fitnessstudios. Legt man sich hin, man bekommt einen Strom quasi, kleine Stromkäbelchen an die verschiedenen Extremitäten, nämlich Beine und Arme. Und dann wird ein leichter Strom durch den Körper geschickt. Und durch die Flussgeschwindigkeit dieses Stroms durch den Organismus kann man das berechnen. Es gibt darüber hinaus auch noch vielleicht begleitend eben eine Maske, die man dabei aufgesetzt bekommt, um noch mehr über die Stoffwechselaktivität als Information zu bekommen. Also die Grundlage bildet die Bioimpedanzanalyse.
Überprüft denn der Hausarzt überhaupt, wenn die so wichtig sind, wie Sie sagen, standardmäßig die Muskeln und den Zustand der Muskulatur?
Schön, dass Sie das sagen. Für mich ist es ein Skandal, dass das größte Stoffwechselorgan nicht in die ärztliche Diagnostik, in die medizinische Diagnostik und so gar nicht in viele Therapieformen integriert ist. Sie wird komplett vernachlässigt und das finde ich echt skandalös. Das bedeutet auf der anderen Seite, wir haben eben die Muskulatur nicht in ihrer Bedeutung für die Biologie bisher erkannt und vor allem nicht in ihrer Bedeutung für die Entstehung vieler Krankheiten. Wir wissen beispielsweise, dass die Mortalitätsrate bei jenen Menschen, die auf der Intensivstation immer dann größer ist, wenn sie wenig Muskelmasse haben. Wir wissen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr auftreten, wenn sie wenig Muskelmasse haben und. Insofern nein, mir fehlt die muskuläre Diagnostik absolut in der ärztlichen Routine.
Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Vielleicht geben wir noch ein paar konkrete Tipps oder wir hören noch diese Frage. Wir kommen noch gerade diese Frage.
Ich hätte gerne gewusst, was der Autor vom jetzt zurzeit so aktuellen Eisbaden hält. Ob das wirklich so sehr gesund ist.
Ja, Eisbaden.
Ja, das wird ja sehr gehypt. Und das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Das ist ein Event. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich wissen wir, dass Menschen, die aktuell in die Nordsee gehen, das ganze Leben lang, weil sie es gelernt haben, vielleicht einen besseren Immunschutz haben. Aber das kann man mit der Dusche und es gab ja die alten Kneippschen Regeln durchaus auch realisieren. Also das ist sowieso viel zu extrem. Eisbaden hat auch wirklich viele Komponenten bezogen auf die Herz-Kreislauf-Belastung, die für viele Menschen eben nicht optimal sind, weil die Belastung einfach zu groß ist. Und ich würde hier wirklich 5 Grad sein lassen. Unter 20 Grad der Dusche reicht auch schon aus. Wer bei 20 Grad duscht, wird schon merken, es ist schon ziemlich kühl. Und das ist ein Stimulus, der fürs Immunsystem schon ausreicht. Und das ist die wichtigste Begründung. Also durch Wechselduschen, durch Kältereize trainiere ich meine Abwehr. Und da reichen eben 20 Grad, also ein bisschen kälter duschen, schon aus.
So, wie finde ich jetzt, wenn ich diese Sendung gehört habe, am besten raus, wie viel Sport ich mir zumuten darf? Weil nicht jeder 65-Jährige soll jetzt ja sofort losrennen und sich verausgaben.
Also viel hilft nicht viel, Herr Schmieding, das ist eine ganz wichtige Aussage. Denn viel wichtiger ist mit dem Alter die Qualität. Und dementsprechend, wenn Sie mich fragen, was sollte man tun, was ich mir wünschen würde, dreimal pro Woche Herz-Kreislauf-Training, 30 bis 45 Minuten, so dass die Atemfrequenz über diese Dauer von 45 Minuten erhöht ist, zweimal pro Woche ein Muskeltraining betreiben, mindestens spätestens alle 10 Tage und darüber hinaus eben viel Bewegungspunkte des Alltags sammeln, das heißt also viel körperliche Aktivität in den Alltag integrieren, wenig lange Sitzzeiten ständig unterbrechen mit regelmäßigen Bewegungspausen, jede Stunde immer mal so für 3 bis 5 Minuten, dann mache ich viel richtig.
Und die Botschaft ist, ich kann in jedem Alter noch anfangen. Also zu spät, das gibt es eigentlich auch, gibt es nicht.
Nee, für Fitness ist es nie zu spät. Vor allen Dingen gerade im Alter wissen wir ja, wenn wir da beginnen, sind die Erfolge sogar ganz schnell erzielt. Das heißt also, wir sollten wirklich den Mut haben, damit zu beginnen. Keine Angst, also quasi, wenn die Belastung erstmal ungewöhnlich ist und ungewohnt ist, der Körper passt sich ganz schnell an und das in jedem Alter. Und das würde ich wirklich jedem raten. Es ist nie zu spät zu beginnen, fang am besten heute an und du wirst ganz schnell sehen, innerhalb der ersten 4 Wochen hat es sich schon gelohnt.
Dankeschön, Herr Professor Dr. Frohböse. Schöne Grüße nach Köln. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, hat es Spaß gemacht.
Uns auch. Ingo Frohböse, Energize Your Life ist der Buchtitel. 176 Seiten, ZS Verlag, 22,99 €. Jeweils ein Exemplar geht an Matthias Müller aus Nalbach, an Gisela Franke aus Spiesen und an Jürgen Bost aus St. Ingbert. Kommende Woche ist der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen mein Gast. Es geht um die Kunst des Zuhörens. Er fragt, haben wir verlernt, einander zuzuhören? Und was bedeutet das überhaupt, zuhören? Bedeutet es auch, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Beispiele, die Pörksen nennt. Warum wurde so lange den Opfern sexuellen Missbrauchs nicht zugehört? Warum wurden Warnungen vor den Folgen des Klimawandels in den Wind geschlagen? Und warum sind Shitstorms im Netz heute so bedeutsam? Pörksen meint, gerade auf gesellschaftlicher Ebene geht's darum, wieder ins Gespräch mit denen zu kommen, die man eigentlich nicht mehr erreicht. Das also kommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema den Podcast Die Ernährungsdocs. Essen als Medizin, mit Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen oder sogar heilen. Das geht. Und die NDR Ernährungsdocs wissen, wie es geht. Wissenschaftsjournalistin Julia Dermann spricht mit Dr. Silja Schäfer, Dr. Viola Andresen und Dr. Matthias Riedel über ihre spannendsten Fälle und erstaunlichsten Erfolge. Essen als Medizin lautet ihre Strategie. Die Themen reichen von anti-entzündlicher Ernährung bis Zuckerersatz. Gemeinsame Mission, eine Ernährung, die schmeckt, die beim Gesundwerden und Bleiben hilft und die man leicht zubereiten kann. Deshalb gibt's am Ende jeder Folge ein Rezept für zu Hause. Die Ernährungsdocs in der ARD Audiothek, unser Tipp.